Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Froni hat mich vorhin gebeten, weil einige neu sind und sie möchten auch was mit nach Hause bekommen. Wie fange ich jetzt an, im göttlichen Willen zu leben? Das habe ich vorbereitet gehabt, aber dann ist das untergegangen als den dritten Vortrag. Wie fange ich an? Wie trete ich ein in den göttlichen Willen? Jetzt habe ich mir auch gedacht, ich erzähle euch einfach so. Jetzt haben wir den schwierigeren Teil sicher hinter uns, das Anspruchsvolle. Aber jetzt brauchen wir ja auch was fürs Leben zu Hause. Und dann ist noch etwas gewesen, die Froni hat gemeint, ich soll etwas von mir erzählen, auch persönlich. Ein bisschen was sage ich, weil ja, ich bin Haushälterin bei einem Herrn Pfarrer und sehr dankbar dafür. Es ist ein heiligmäßiger Priester, also ich bin überzeugt davon. Er ist im 83. Lebensjahr und er hat die Makula, das heißt, er kann nicht mehr, durch die Augen ist er so beeinträchtigt, er kann nicht mehr Auto fahren, er kann nicht mehr die Messe lesen in der Pfarre. Er braucht jemanden. Und ich bin bei ihm seit dem Jahr 2000, Pfarrer Gottfried Dotzler, ein Priester der Erzdiözese Wien. Und ich bin mit ihm schon in mehreren Pfarren gewesen, zuletzt in Kärnten. Und 2014 sind wir dann ins Waldviertel gezogen, seitdem ist der Herr Pfarrer in Ruhestand. Und seitdem ich bei ihm bin, kenne ich die Schriften der Luisa Picaretta, also seit dem Jahr 2000. Er hatte die ersten drei Bände, einen davon habe ich hier, beim Herrn Zischkin sind die erschienen, 2001, 2, 3, also Band 1, das Reich des göttlichen Willens, Band 2, die Stundenuhr, Band 3, Schriften aus dem Buch des Himmels, die die Mutter Gottes betreffen. Und diese Bücher hat der Herr Pfarrer Dotzler von einer Buchhändlerin bekommen, die ist schon verstorben. Die Buchhandlung gibt es auch nicht mehr, das war in der Weiburggasse in der Nähe vom Stephansdom in Wien, die Frau Ripplinger. Und die hat ihm das ans Herz gelegt. So was Schönes, Herr Pfarrer, so was Schönes habe ich noch nie gelesen. Das müssen Sie sich kaufen, das müssen Sie lesen. Und er, ja, er hat das öfter schon wo erzählt, er hat gesagt, nein, also wie weit geht deine Liebe noch, lieber Gott? Wie weit gehst du noch mit deiner Liebe? Weil es die grenzenlose Liebe Gottes ist. Das Geschenk des göttlichen Willens ist einfach nur diese grenzenlose Liebe. Bis jetzt haben wir eigentlich nur Bruchstücke, Brosamen davon. Und der göttliche Wille ist die Fülle. Das ist einfach die Liebe ohne Maß. Und der Herr Pfarrer, er hatte nicht viel Zeit. Das war 2000, da hatte er noch zwei Pfarren, wie ich zu ihm kam. Und jetzt sind die Bücher liegen geblieben. Ich habe es auch angeschaut, habe es aufgeschlagen. Ich kann mich nur erinnern, ich habe nichts verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden, das war mir zu hoch. Aber ich habe es gelesen und es ist alles voller Licht gewesen. Also ich habe nicht eine Vision gehabt, aber ich hatte den Eindruck, die Schrift, die Buchstaben, das ist alles Licht. Und eine solche Heiligkeit, da habe ich gewusst, das will ich unbedingt. Ich verstehe nichts, aber das will ich. Und das war der Anfang. Und dann hat sich später ergeben, 2004, eine Bekannte, also ich schloss eine Bekanntschaft eigentlich so, 2004, aus Linz. Und da habe ich weitere Schriften bekommen, Auszüge aus dem Buch des Himmels, aus diesen 36 Bänden, aus ihrem Tagebuch. Es ist so ähnlich wie bei der Schwester Faustine. Und Schwester Faustine hat ihr Tagebuch 700 Seiten oder mehr geschrieben. Die Botin der göttlichen Barmherzigkeit, das kennt ihr, glaube ich, alle. Und die Luisa hatte auch ihr Tagebuch. Das hat halt nicht 800 Seiten, sondern mehr als 5000. Das Buch des Himmels. Jesus hat diesen Titel selber gegeben. Und ja, dann las ich mehr aus dem Buch des Himmels. Na, wunderschön, wunderschön. Also sowas Großes und ja, aber noch immer nicht viel verstanden, sehr wenig verstanden. Vor allem, ich wusste nicht, wie kann ich da eintreten, wie fange ich an, das zu leben. Und dann habe ich angefangen zu übersetzen. Ich habe geschaut, dass ich die italienische Originalfassung bekomme. Original bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, wie original. Es war halt jedenfalls die Fassung, die allgemein üblich zugänglich ist. Die habe ich mir dann aus Florida bestellt. bei einem Herrn Frank Albers. Das ist ein ganz, irgendwie ein ganz origineller Typ, den gibt es im Internet. Auf jeden Fall hat er mir die 36 Bände geschickt und ich habe angefangen zu übersetzen. Florida, ja. Und da hat er mir ein kleines Büchlein mitgeschickt, ein Heftal, das war ganz rostig, der Hefteinband, weil es dort so eine hohe Luftfeuchtigkeit hat. Da wird alles rostig und feucht wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich angefangen zu übersetzen. Fast nichts verstanden, aber so schön, so schön. Und in der Hoffnung, irgendwann einmal wird der Groschen fallen oder irgendwann einmal komme ich da dahinter, dass ich einmal weiß überhaupt, wie kann ich da eintreten. Und das beschäftigt ja wahrscheinlich die meisten auch. Ne? Jetzt hört man, wie schön das ist, wie groß und welche Wunder es da gibt. Und großteils sprengt das unser Fassungsvermögen. Aber wie kann ich das anfangen? Und der Anfang ist eigentlich ganz leicht. Da gibt es auch ein paar Einträge, nur ganz wenige und ganz verstreut im Buch des Himmels. Und wenn man die nicht liest, dann hat man keine Ahnung. Beziehungsweise wenn man sie liest und man versteht fast nichts, dann kann man sie nicht einmal verwerten. Also ich habe die gelesen und auch nichts anzufangen gewusst. 16. Februar, glaube ich, 1921. Die Seele braucht nur das Steinchen ihres menschlichen Willens entfernen. Ja, wie mache ich das? Wie entferne ich das Steinchen? Wenn jetzt der Ozean des göttlichen Willens an den Strand spült und da ist jetzt mein Steinchen, der menschliche Wille, der verhindert das, dass dieser Ozean jetzt bei mir auch hereinfließen kann. Ich bin ausgeschlossen, ich bin da wie so eine kleine Wasserlacke, die keine Verbindung hat mit dem großen Ozean. Was heißt das, das Steinchen des Willens entfernen? Da bin ich wieder angestanden. Was ist das? Und dann gibt es noch eine Stelle, ich glaube, das habe ich da drin, aber jetzt mache ich es nicht mehr auf. Mai 1938, wo Jesus sagt, es braucht nur einen festen Entschluss. Also anzufangen im göttlichen Willen ist ganz leicht. Ich muss mich dazu entschließen, ich muss es wollen und dann muss ich es tun. Ja, gut. Habe ich auch nicht viel anzufangen gewusst. Was heißt das? Dann hat mir da ein Priester aus den USA weitergeholfen, da war es schon 2013. Also ich habe mich 13 Jahre mit dem göttlichen Willen beschäftigt, um zu erfahren oder zu begreifen, wie ich da hineinkomme. So lange hat es bei mir gedauert. Und es ist ganz einfach. Vater Joseph Iannuzzi hat das in seinen Schriften und Vorträgen auch erklärt. Sein Buch, eines von ihm habe ich übersetzt, das gibt es auch hier beim Herrn Zischkin, die Herrlichkeit der Schöpfung, da wird beschrieben die ganze neue Ära. Was die Propheten des Alten Bundes dazu sagen, die Bibel, was die Heiligen, die Kirchenväter aus den ersten Jahrhunderten sagen, was die Kirchenlehrer sagen von ca. 800 bis 1600, was die Mystiker der neueren Zeit dazu sagen, das ist gewaltig viel, das hat er alles hier zusammengetragen. Dieses Wissen, dieses Offenbarungswissen, was wir schon hatten. Und dann als Krone darüber die Luisa Picaretta, die Gabe des göttlichen Willens. Weil diese Gabe macht es ja aus. Durch diese Gabe kommt die neue Ära und diese Gabe ist das Herzstück der neuen Ära. Alle anderen Arten der Heiligkeit werden verschwinden. So, und dieser Vater Joseph Iannuzzi hat gesagt, ganz einfach, es ist eine Willensentscheidung. Eintreten, dazu brauche ich die Taufe, das Sakrament der Taufe, den Stand der heiligmachenden Gnade, das ist Bedingung. Also wenn ich getauft bin, Stand der heiligmachenden Gnade, wenn ich nicht im Stand der Todsünde bin. Wenn ich im Stand der Todsünde bin, muss ich beichten. Und dann kann ich auch die Gabe empfangen. Also jemand, der einen anderen vorsätzlich ermordet hat, ist auch nicht ausgeschlossen von dieser Gabe, wenn er umkehrt und beichtet. Mal grob gesagt. Und eintreten ist, wie gesagt, eine Willensentscheidung. Wir können das irgendwie nachvollziehen, wenn wir denken, was war beim Sündenfall? Das war der Austritt Adams. Wie ist er ausgetreten? Durch eine Willensentscheidung. Es war ein Akt des Ungehorsams. Er hat gewusst, alle Bäume im Paradies darf er anrühren und die Früchte essen, aber einen Baum darf er nicht anrühren. Und genau diesen Baum hat er angerührt. Und deshalb ist er ausgetreten. Und was passiert bei einer solchen Tat? Was passiert, wenn ich sündige? Es spielt sich im Willen ab. Ich will etwas, wo ich genau weiß, dass Gott es nicht will, dass er es ausdrücklich nicht will, dass er es verboten hat. Eine Sünde. das ist eine Sünde. Ich will ganz bewusst etwas, das Gott nicht will, und ich entscheide mich dafür. Und dann hat er die Frucht genommen. Also der Sündenfall war nicht jetzt das bloße Essen eines Apfels, sondern diese Entscheidung seines freien Willens. Und wenn wir eintreten, dann machen wir das umgekehrt. Wir drehen es einfach um. Was Adam gemacht hat beim Sündenfall, das drehen wir um. Wir setzen einen Akt des Gehorsams. Das heißt, ich will den Willen Gottes tun. Ich will in ihm leben. Und dann sind wir, das ist der Eintritt. Das ist, ich will es, ich entscheide mich, ich ersehne es. Es ist die Sehnsucht, die Liebe im Herzen auch notwendig. Nicht bloß eine Kopfarbeit, sondern es ist die Liebe, die mich antreibt. Weil Gott mich so sehr liebt, will ich ihn auch lieben. Und ich entscheide mich, ich treffe die Entscheidung. Das können wir tun mit eigenen Worten. Da genügen ganz wenige persönliche Worte. Da können wir sagen, zum Beispiel, komm Jesus, komm göttlicher Wille, tritt in mich ein, atme du in mir, schlag du in meinem Herzen, beweg du dich in mir, geh du in meinen Schritten, arbeite du in meinen Händen, mach du alles in mir, herrsche du in mir. Und ich kann es umgekehrt auch sagen, ich will eintreten in den göttlichen Willen, mit Jesus, mit Maria, würde ich das tun in Verbindung mit diesen beiden, weil wir ihnen dieses Geschenk verdanken, eintreten in den göttlichen Willen, ich will in ihm leben, bitte nimm mich auf, lass mich in deinem Reich leben. Man kann das verschieden ausdrücken. Auf jeden Fall, Gott sieht unsere Sehnsucht, er schaut auf den Willen, er schaut nicht darauf, wie ich mich fühle, ob es mir heute gut oder schlecht geht, er schaut auch nicht so sehr darauf, wie viel ich von ihm weiß, vom göttlichen Willen, er schaut einmal, ob ich es will. Er schaut auf meine Entscheidung. Und es ist geschehen. Der erste Akt im Reich des göttlichen Willens ist mein Eintritt, dass ich sage, ja, ich will es, komm, göttlicher Wille, und regiere in mir. Das ist der erste Akt. Und der zweite und der dritte folgen sogleich, das sagt Jesus im Mai 1938, eins gibt das andere, jetzt ist jeder Herzschlag, jeder Atemzug ist jetzt im göttlichen Willen. Meine Entscheidung, ich trete ein, das ist wie, wenn ich in ein Haus hineingehe, die Tür hinter mir zumache, jetzt bin ich in diesem Haus und ich atme in diesem Haus, mein Herz schlägt in diesem Haus, ich gehe in diesem Haus, ich lebe in diesem Reich. Ganz einfach hört sich's an, ist es auch. Aber dann ist eben ein Weg, wir leben mit der Leihgabe und wir sind im Guten vielleicht oft noch nicht so stabil. Es kann sein, dass wir eine lässliche Sünde begehen, dann verlieren wir die Gabe, diese Leihgabe. Aber es genügt ein Reueakt, dass ich sage, lieber Gott, es tut mir leid, bitte vergib mir. Kam auch in der Heiligen Messe, bei jeder, da bitten wir auch um Vergebung. Und wir können wieder eintreten, nach einem Reueakt, lässliche Sünde, Reueakt, können wir wieder eintreten. Bei einer Todsünde müssen wir zur Beichte gehen und dann können wir auch die Leihgabe wieder zurückbekommen, sogar, also Gott schließt das nicht aus. Und der Alltag im göttlichen Willen ist eigentlich, Luisa sagt so, wir tun nachher nichts anderes als vorher. Wir haben unsere täglichen Verpflichtungen, wir gehen am Abend ins Bett, in der Früh wachen wir auf, es ist der gleiche Tagesablauf nach außen, es ist nichts anderes. Was anders ist, das ist diese Absicht, der Wille. Also sozusagen, es läuft alles auf einer anderen Ebene, auf einer anderen Schiene als vorher. Das ist rein innerlich. Wir sehen ja nichts, keine Veränderung nach außen. Wir tun das Gleiche wie vorher. Aber wir tun es im Glauben, dass jetzt der göttliche Wille in uns regiert. Und der Tagesablauf ist eigentlich für den Anfang auch ganz einfach. Ich will es, ich treffe die Entscheidung, mit dem Eintritt. Da ist auch gut, dass man sich feierlich dem göttlichen Willen weiht. Da gibt es verschiedene Weihegebete. Es ist auch etwas in dem Buch, in diesem Buch von Manfred Anders, Weihegebete an den göttlichen Willen. Oder auch im Band 1 von Herrn Zischkin ist auch ein Anhang hinten mit mehreren Seiten, schöne Gebete, auch Weihegebete, geistliche Ratschläge. Das ist im Band 1 im Anhang, ist auch sehr lesenswert. Auf jeden Fall für den Tagesablauf ist es so, sobald wir aufwachen, sobald unser Geist also aktiv wird, der Verstand tätig wird. Sollten wir das erste, den ersten Gedanken an Gott richten, an den göttlichen Willen und die Gabe bitten. Das heißt, ich gebe dir meinen Willen, bitte gib mir du deinen Willen im Austausch. Das ist am Morgen, beim Aufwachen. Und dann ist es sicher gut, wir stehen auf und so weiter, und beim Gebet, dass wir eine Weihe an den göttlichen Willen sprechen, diese sogenannte Morgenaufopferung. Das heißt, ich opfere ganz bewusst in einem Gebet meinen Willen Gott auf und bitte ihn um seinen. Und da gibt es auch von Joseph Januzzi ein sehr schönes Gebet, das ist eigentlich schon ein kleiner Rundgang, wo das Fiat der Schöpfung, der Erlösung und der Heiligung eingeschlossen ist. Das kennen vielleicht einige von euch. Das kann man als Morgenaufopferung beten und hat damit schon einen kleinen Rundgang zugleich. Und tagsüber ist es gut, dass wir immer wieder diese Bitte erneuern. Komm, göttlicher Wille, herrsche du in mir. Ich gebe dir meinen Willen, bitte gib mir du deinen Willen. Man sollte bei jeder neuen Tätigkeit das machen, aber das ist fast nicht durchführbar für eine Hausfrau zum Beispiel, die hat so viele Handgriffe, einmal da ein bisschen was und einmal dort ein bisschen was, da wird man gar nicht fertig. Also das ist nicht möglich. Ich bin ja selber auch im Haushalt, das macht man nicht. Das ist einfach, man hebt dort ein paar Sachen auf oder man geht kurz in den Garten, holt eine Zwiebel oder irgendetwas, das ist... Ja, man sollte halt immer wieder diese Bitte wiederholen. Warum? Es ist deshalb, weil der göttliche Wille vermehrt in uns wirken kann, seine Herrschaft wird vermehrt, sie nimmt zu, das Licht nimmt zu und unsere Sehnsucht wird dadurch genährt, das heißt, die Sehnsucht wird immer größer. Wenn ich immer wieder sage, bitte komm, göttlicher Wille, dann sieht Jesus ja, es liegt mir was daran. Das will ich, das ist mir ernst. Und wenn ich das jeden Tag mache, jede Woche, jedes Monat und jahrelang, da entsteht so etwas wie eine Ausdauer. Da entwickeln wir eine Ausdauer. Und das macht uns stabil. Im Guten, in der Sehnsucht. Es ordnet unser Inneres, dieses Verlangen nach dem göttlichen Willen, immer wieder neu bitten. Und er nimmt uns beim Wort, er kommt, wenn wir schwach sind, diese menschlichen Schwächen, das sind die Aufregungen, die Beunruhigungen, die Ängste oder auch die Anhänglichkeiten, die uns immer wieder ablenken von Gott, das sind die sogenannten Wolken, die wir bilden vor der Sonne des göttlichen Willens. Dann sollten wir auch, wenn uns sowas bewusst wird, wieder bitten, neu um den göttlichen Willen, weil das zerstreut die Wolken, sagt Jesus. Wir werden wieder zurück, unsere Aufmerksamkeit lenkt sich wieder auf Gott und auf seinen Willen, auf seine Liebe, auf das Leben mit ihm. Also so verstehe ich das einfach, dass man die Morgenaufopferung macht, dass man täglich immer wieder darum bittet und auch, dass wir uns bewusst sind, dass wir alles mit Jesus tun. Also wir sind nicht alleine unterwegs. Wir sind nie allein beim Schlafengehen, beim Aufstehen, bei unserer täglichen Arbeit, beim Einkaufen. Es ist immer Jesus mit uns. Wir tun es gemeinsam. Ein gemeinsames Leben mit Jesus, das ist eigentlich der Kern. Im Alltag ist das, glaube ich, fast das Vorherrschende, dass ich jetzt weiß, Jesus ist in mir und mit mir. Er will es tun und ich mit ihm. Es ist eigentlich er, der alles tut und ich gehe mit ihm an seiner Hand. Also ich bin nicht allein. Ich muss nicht alles verstehen und wissen und entscheiden, sondern ich lasse Jesus die Führung über. Ich gehe an seiner Hand, ich mache es mit ihm. Das gibt auch ein gewisses, ja, ein Gefühl der Sicherheit, der Geborgenheit. Und es wächst eine Beziehung zu Jesus, wenn wir immer wieder dran denken und ihn innerlich anschauen, ihn innerlich auch ansprechen, dass wir ihm auch sagen, Jesus, ich hab dich lieb, ich danke dir, ich preise dich, ich liebe dich in dieser Blume, in diesem Grashalm oder im Sonnenlicht, das ja im blauen Himmel, das ist so schön. Mir begegnet deine Liebe ja überall, also im Sonnenlicht, in den Wiesen, in den Blumen, im Wald. Manche Leute sagen ja, sie gehen lieber in den Wald beten und wir sollten die Kirche nicht ausschließen, aber wir können das durchaus im Wald tun. Ich mache meine Rundgänge wirklich so, nach dem Mittagessen. Herr Pfarrer legt sich nieder und ich gehe hinaus und drehe meine Runde und mache den Rundgang im Wald und auf der Wiese. Ja. Aber vielleicht wollt ihr noch Fragen stellen, dass irgendwas konkret, wenn euch was einfällt, bitte aufzeigen. Ah ja, ja, das Mikrofon, ja, ja. Ja, auf jeden Fall ist das Leben im göttlichen Willen im Grunde genommen sehr einfach. Ihr habt jetzt so viel gehört und es ist sicher viel Neues und auch Überforderndes. Aber was zählt, ist einfach die Tatsache, dass Gott uns in seine Gottheit hineinnehmen will, in das Leben seiner Gottheit, in sein göttliches Leben, mit dieser Gabe. Wir treten ein in die Gottheit. Ja. Bitte.
Erinnern Sie jetzt mich der Frage, wenn die neue Ära kommt, also wo halt dann die Leute im göttlichen Willen leben, gibt es dann die Kirche in der Form nicht mehr?
Ich wiederhole die Frage, damit es aufgenommen werden kann. Wenn die neue Ära kommt und die Menschen im göttlichen Willen leben, ob es die Kirche in dieser Form noch geben wird? Also es gibt ja viele Prophezeiungen, zum Beispiel von Lazarett, wo ich schon glaube, dass die Kirche in dieser Form mit Papst, Kardinälen, Bischöfen, Priestern und so weiter, Ordensleuten existieren wird wie heute. Nur in der Form glaube ich, dass alle Heilige sein werden. In Lazarett sagt die Mutter Gottes, alle Menschen werden gute Christen sein, über viele Generationen. Ich glaube halt so, dass es inmitten der Kirche dann Seelen gibt. Es werden nicht gleich alle sein, weil es gibt ja Völker, die zum Glauben finden. Sie finden zum Glauben durch die Tätigkeit von Missionaren. Also da wird es am Anfang sicher alles Mögliche noch geben. Es wird die Erde gereinigt sein von den bösen Menschen und die übrig geblieben sind, die guten Willen sind, werden sich dann öffnen für das Evangelium. Dann wird es Apostel geben, die das Evangelium auf der ganzen Welt verbreiten. Und unter diesen Aposteln, glaube ich, wird es speziell einige geben, die den göttlichen Willen lehren. Und der göttliche Wille wird nicht gleich überall sein, weil zuerst das Evangelium kommen muss. Und diese Apostel, glaube ich auch, dass das die Apostel der Endzeit sein werden. Grignot beschreibt sie im Goldenen Buch. Ihre Heiligkeit überragt die anderen wie die Zedern des Libanon, das niedere Gesträuch. Und solche Aussagen gibt es dort. Und Pater Kolbe, glaube ich auch, die MI, die Miliz der Immaculata, dass das auch solche Seelen sein werden, die im göttlichen Willen leben und die Seelen zur Mutter Gottes führen, die Weihe an die Immaculata, die wir heute machen können. Die Weihe an die Immaculata ist nämlich genau das, es ist die Weihe an den göttlichen Willen, eine feierliche Weihe an den göttlichen Willen, aber in die Hände der Mutter Gottes. Ja, jetzt, bitte, bitte.
Nur ganz, ganz praktisches, ja. Eben dies mit dem Rundgang. Wie lasse ich das praktisch machen? Ist das so eine eigene Beschäftigung, dass man da einen Rundgang machen muss? Wie ist es in einer Familie, wo das oft da gar nicht möglich ist, dass ich extra einen Rundgang mache? Und was ist, wenn es einfach wirklich nicht geht oder wenn ich vergesse?
Kann ja sein. Ne? Die Rundgänge, ja.
Wie ist das? Ja. Kann ich da andere Beschäftigungen auch als Rundgang bezeichnen? Ich fahre mein Auto wohin und während dem Fahren kann ich die Rundgänge, also sozusagen diese, weiß ich nicht, Aufopferungen machen. Ich kenne mich noch nicht aus mit den Rundgängen.
Ja. Es geht um die Rundgänge. Wie kann man die Rundgänge leben? Wie kann man sie beten? Wie kann man sie halten? Da gibt es sicher viele Möglichkeiten, weil Sie gesagt haben, wenn man Familie hat, hat man oft keine Zeit oder wenn man im Auto fährt, kann ich da Aufopferungen machen, was ist ein Rundgang. Das kann sicher ganz viele Formen haben, glaube ich. Es gibt ja in den Büchern einige Vorlagen oder Vorschläge. Am Anfang ist es gut, wenn wir etwas Gedrucktes vor uns haben und etwas lesen. Wie hat Luisa die Rundgänge gemacht im Band 5 ist zum Beispiel etwas drin, oder eben im Gebetbuch von Manfred Anders. Es ist für den Anfang sicher gut, etwas zu lesen. Zum Beispiel im Buch von Manfred Anders, das sind ganz kurze Abschnitte. Da kann ich jeden Tag ein Stückchen, eine Seite, eineinhalb kleine Seiten beten. Es ist auch schon ein Rundgang. Ich liebe Gott in seiner Schöpfung. Ich liebe ihn im Werk der Erlösung. Ich liebe ihn im Werk der Heiligung. Ich gebe die Liebe zurück, die Gott mir gibt, die Gott allen gibt. Und weil Sie gesagt haben, wenn man keine Zeit hat, ich glaube, dass für diesen Fall zum Beispiel auch von Vater Januzzi diese Morgenaufopferung schon genügen kann. Es ist also eine Art Rundgang im Fiat der Schöpfung, der Erlösung und der Heiligung. Das sind circa eine A4-Seite, nein, etwas mehr. Wenn man das macht und sonst keine Zeit hat, ist das auch schon. Und man kann, also ich mache das auch so tagsüber kurz, was weiß ich, ich gehe in den Garten oder ich gehe kurz hinaus und einfach die Schönheit der Schöpfung, ich freue mich dran und ich liebe Gott, ich sage ihm, ich liebe dich im Gras, ich liebe dich in dieser Blume, ich liebe dich im Baum, im Vogelzwitschern, im Zirpen der Grille. Das sind ganz kleine, kurze Rundgänge. Kann man auch machen.
Kann man die geistig auch machen, sondern wenn man nicht draußen ist?
Oder ja,
kann ich das geistig im Bett so machen?
Man kann ja auch im Bett und geistig, man muss nicht vor Ort sein. Ich kann die Rundgänge. Luisa war ja immer im Bett ja, und sie hat es.
Ja, genau.
Okay. Also, sie können überall sein.
Ja.
Okay. Sogar auf dem Klosett.
Ja.
Ich kann Gott überall sagen, ich liebe dich, es ist kein Augenblick ausgeschlossen.
Okay.
Nein, im göttlichen Willen ist alles unschuldig. Ich meine, es ist jetzt sehr extrem, aber ja, wir können im Bett, wir können im Auto, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, wenn wir einen freien Augenblick finden und wir kommen auf diese Idee, Gott gibt uns das ein, wir können ihm ein paar Ich liebe dich schicken. Schenken.
Ja. Danke.
Ich habe eine Frage.
Ja, bitte.
Kann ich im göttlichen Willen leben ohne Bücher? Ja oder nein? Wenn ich die Bücher gar nicht kenne?
Theoretisch ja. Da gibt es von Vater Januzzi eine ganz klare Aussage. Ja, kann ich im göttlichen Willen leben, ohne die Schriften der Luisa Picareta zu kennen? Die Antwort heißt ja. Vater Januzzi hat das so erklärt, es gibt ja etliche Heilige, die ohne Kenntnis der Schriften von Luisa in den göttlichen Willen hineingekommen sind. Schwester Faustine oder Dina Bellanger aus Kanada, die kleine heilige Theresia muss man wohl auch dazu rechnen.
Maximilian
Kolbe. Ja, also diese Seelen sind durch diese vollkommene Hingabe an Gott zur Heiligkeit gekommen, Gipfel der menschlichen Heiligkeit, geistliche Vermählung, mystische Vermählung. Und weil Luisa im Jahr 1889 die Tür geöffnet hat, sind diese Seelen durch diese Tür hineingegangen in dieses Reich und sie haben dann die Wirkungen davon erfahren. Sie haben die Schriften nicht gekannt, aber sie haben erfahren, dass etwas Neues in ihrem Leben beginnt. Sie haben nicht diese explizite, detaillierte Kenntnis gehabt, wie wir sie empfangen dürfen durch die Luisa, von den Akten und wie, auf wie vielfältige Weise Gott uns liebt. Aber sie haben auch in ihm gelebt, in geringerem Grad, weil sie die Kenntnis nicht hatten. Wir haben eigentlich gute Chancen, weil wir das ganze Buch des Himmels zur Verfügung haben. Wir können uns vertiefen und die Kenntnisse helfen uns rasant da hinein.
Kann man sagen, ich mache einen Rundgang in der Bibel zum Beispiel?
Kann ich auch. Man kann alles zum Rundgang machen, glaube ich. Den Rosenkranz zum Beispiel auch. Die freudenreichen, die schmerzhaften, die glorreichen Geheimnisse. Ist eigentlich ein Rundgang im Fiat der Erlösung. In der Heiligen Schrift ist es sicher, es ist Erlösung. Oder Altes Testament, Fiat der Schöpfung.
Frage, wenn ich sündige, bemerke das vielleicht nicht. Ich sündige da oft, ohne dass man es vielleicht wirklich bewusst ist. Mhm. Und 5 Stunden später bin ich bei der Messe und spreche halt. Und ich sitze in der Zwischenzeit halt, oder wenn man für die betreffende Sünde nicht im Vergeben bietet. Und nachher ist man in der Zwischenzeit, wird das dann angerechnet, dass man halt wirklich will. Weil
Man sich nicht bewusst macht? Oder
ja, ist eine gute Frage.
Er setzt es dann ja dann inzwischen, weil er weiß, mir tut mir, ich möchte immer in seinen Willen leben, aber jetzt habe ich unwissentlich gesündigt und bitte nicht extra darum um Verzeihen, was er gar nicht weiß.
Wenn ich jetzt sündige, ohne es zu wissen, da muss ich sagen, auf diese Frage, damit verliere ich nicht den göttlichen Willen. Wenn ich sündige, zum Beispiel, weiß ich, die Angst oder die Aufregung veranlasst mich zu Taten, die ich eigentlich nicht will. Und da verliere ich den göttlichen Willen nicht. Weil, ja, ich reg mich auf, weil mich das so erschüttert und so weiter. Ich kann nicht anders, ich kann mich gar nicht befreien. Trete ich nicht aus.
Ja. Sie haben gesprochen lange über das Gekreuzigtsein mit Händen und Füßen und das göttliche Leiden oder so.
Ja, die Kreuzigung des Willens. Ja.
Vielleicht habe ich es doch zu schlecht verstanden.
Das ist sicher.
Kann man den Unterschied noch einmal ein bisschen deutlicher herausstellen?
Ja.
Vielleicht habe ich zu wenig aufgepasst.
Nein, es ist sicher sehr schwierig.
Das ist mir nicht so logisch da.
Ja. Ja, die Kreuzigung. Ja. Der Unterschied zwischen jetzt der Kreuzigung an Händen und Füßen und der Kreuzigung des Willens. Wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen, früher hat sie auch, Franz von Assisi war angeblich der erste gekreuzigte Heilige. Er trug die Wundmale. Das war im menschlichen Willen Hände und Füße. Das war er in seiner Person und sein Umfeld hatte die Wohltaten oder die wohltuenden Wirkungen davon. Aber im göttlichen Willen können auch meine Hände und Füße gekreuzigt sein, wie bei der Luisa. Sie war stigmatisiert und blieb es auch. Aber bei ihr war das Ausschlaggebende, es war noch mehr, sie war nicht bloß an Händen und Füßen gekreuzigt, sondern sie hatte dann noch mehr, ihr Wille war gekreuzigt. Und das
war das nicht beim Franziskus auch?
Nein, weil die Kreuzigung des Willens setzt voraus, dass mein Wille im göttlichen Willen stirbt. Das setzt voraus, dass ich diese Gnade, diese Gabe kenne und annehme. Also dass ich meinen Willen hineinsterben lasse in den göttlichen Willen. Er hat das in der Form nicht gekannt und nicht gelebt. Er war sicher in der Hingabe, in der Liebe zu Gott, weit mehr als wir alle wahrscheinlich, ein Heiliger. Also in der Tugend. Aber trotzdem hatte er diese Kreuzigung des Willens nicht, weil er nicht im göttlichen Willen gelebt hat. Er ist nicht eingetreten in diesen Ozean. Man kann es vergleichen, ein Tropfen fällt in einen Ozean. Unser Wille ist wie ein Tropfen, der göttliche Wille ist wie ein Ozean. Unser Wille, wenn der hineinfällt, der verliert sich in diesem Ozean und nimmt teil am ganzen Ozean. Und wenn unser Wille gekreuzigt ist, dann ist jeder Herzschlag, jeder Atemzug gekreuzigt. Das kann die Kreuzigung an Händen und Füßen nicht tun. Da sind die Hände und die Füße gekreuzigt. Aber im göttlichen Willen, es gibt Stellen, wo es auch heißt, da ist jede Faser des Herzens gekreuzigt, bis in die Knochen, die Nerven, da ist alles im ganzen Körper gekreuzigt. Jeder Gedanke, jeder Herzschlag, jeder Atemzug. Mein ganzes Wesen ist da gekreuzigt.
Muss das ein Leiden sein, wenn ich jetzt meinen Willen absterbe?
Frage, muss das ein Leiden sein, wenn mein Wille abstirbt? Muss es, glaube ich, nicht sein.
Warum bin ich dann gekreuzigt, das verstehe
ich? Weil ich hineinsterbe in den göttlichen Willen, weil mein Wille kein Leben mehr hat. Es ist kein Leben, also das ist etwas, wo ich körperlich oder was, ich sehe es nicht, ich höre nichts. Es ist einfach ein Willensakt, mein Wille. Ich will ihn hineinsterben lassen in den göttlichen Willen. Ich will, dass du regierst in meinem Wesen. Das ist nur der Willensakt, mein Wille. Ich will, dass er begraben liegt und dass dein göttlicher Wille aufersteht und in mir herrscht. Mehr kann ich nicht tun. Es ist nur dieser Willensakt, diese Haltung. Ja.
Ja. Und hat dann im Leben das eine praktische Auswirkung entsprechend? Ich sag mal so, zum Wohl der Allgemeinheit, wenn jemand aus dem göttlichen Willen oder im göttlichen Willen dann lebt. Weil Sie haben eingangs am heutigen Tag, also morgens, habe ich von Ihnen gehört, dass das ein Quantensprung nochmal ist. Ja. Dazu, wenn auch ein Heiliger von Kindheit an bis zum Greisenalter das Beste gemacht hat, aber von den Tugenden her. Und wenn aber jemand im göttlichen Willen oder aus dem göttlichen Willen lebt, dann ist das eine ganz andere Dimension.
Ja.
Wie profitieren schlechthin die übrige Welt?
Der Unterschied zwischen der menschlichen und der göttlichen Heiligkeit. In der menschlichen Heiligkeit können wir ein ganzes Leben lang von Kindheit bis zum Tod heilig leben. Und es ist nicht das, was ein einziger Akt im göttlichen Willen ist. Ein einziger Akt im göttlichen Willen macht sozusagen mehr. Wo ist da der Unterschied? Wie ist das möglich? Das ist eben der Grund, im menschlichen Willen. Da habe ich eben das Beispiel gebracht von einem Ordensstifter zum Beispiel. Der stiftet in einer Stadt in Italien einen neuen Orden. Er sammelt die Waisenkinder, die keine Eltern haben, die niemanden haben, und gibt ihnen ein Zuhause, Geborgenheit. Er lehrt sie den Glauben, er lehrt sie die Tugenden. Also diese erfahren jetzt die Wirkungen dieses Heiligen. Der Heilige wirkt in seinem Umfeld, in seiner Zeit. Das ist das Menschliche. Das kennen wir. Die Ordensstifter, die großen heiligen Persönlichkeiten, die Prediger, wo immer diese Prediger hingekommen sind, schon vor Jahrhunderten sind sie auch in halb Europa unterwegs gewesen und haben gepredigt und die Menschen haben sich bekehrt zu Tausenden. Das war aber beschränkt auf diese Zeit. Und jetzt der göttliche Wille, da genügt ein Atemzug, ein Herzschlag, zum Beispiel von der Mutter Gottes, ist mehr wert als alles andere, was menschliche Heiligkeit zustande bringt. Warum? Weil jeder Akt, den ich im göttlichen Willen tue, vermittelt allen Seelen, die im menschlichen Willen leben, die Gnaden. Also die Prediger, die durch halb Europa gereist sind, haben diese Gabe empfangen, diese Gnaden der Bekehrungen tausender Menschen, durch die Seelen, die später kommen werden, die im göttlichen Willen leben. Oder der Ordensstifter, der die Waisenkinder zusammengeglaubt hat und ihnen eine Heimat gegeben hat und es wurden Heilige daraus. Diese Gnaden verdanken diese Ordensstifter und diese Kinder den Seelen, die heute leben oder noch kommen werden, im göttlichen Willen leben. Diese Seelen im göttlichen Willen, die stehen sozusagen zwischen Himmel und Erde. Sie sind Gnadenmittler. Und alle Gnaden, ausnahmslos alle Gnaden, die Geduld für die Kranken, den Mut der Märtyrer, alles ausnahmslos geht durch diese Seelen, die im göttlichen Willen leben, zu den anderen. Also die menschliche Heiligkeit steht sozusagen tiefer. Die ist abhängig von den Seelen, die im göttlichen Willen leben. Sie verdankt ihnen alles. Die menschliche Heiligkeit ist ja indirekt Empfänger durch diese Seelen im göttlichen Willen. Ja.
Ich glaube, dass hier grundsätzlich noch ein Problem herrscht, insoweit, dass das Verständnis so ist, ich tue selbst immer noch im göttlichen Willen. Aber wenn ich mit Gott so sehr vereinigt bin, dann wirkt Gott in mir. Und diese Frage nach dem Kreuzweg, wo ist dieser Kreuzweg, also die Seele, die gekreuzigt ist, weil wenn Gott in mir wirkt, dann ist es dieses göttliche Empfinden auch. Gott hat eine Art und Weise, die wir Menschen nicht haben, deswegen kann das Kreuz sein, plötzlich seine Liebe zu erfahren, sein Leid zu erfahren, was sich wirklich so sehr kreuzigt, als wenn es deine ganze Menschlichkeit sprengt. Weil nach wie vor sind wir Leib, nach wie vor sind wir Mensch, aber Gott füllt dich aus und wirkt in dieser Göttlichkeit plötzlich wie in der Hostie. Alles ist mit Gott erfüllt, so bin ich voll und ganz mit Gott erfüllt und nehme an ihm teil, seine Teilhabe seines ganzen Gott-Menschentums. Und aber auch seines Denkens in seiner Art, was normalerweise nicht kleinen Menschen sprengt. Und deswegen wird es ein Leiden, was man sich nicht vorstellen kann, und ein Mitgehen, was eine ganz andere Dimension annimmt.
Ja, also jetzt wurde angesprochen, der Unterschied, ich kann das jetzt nicht alles wiederholen, aber menschliche Heiligkeit besteht in der Hauptsache darin, dass wir den Willen Gottes tun und göttliche Heiligkeit Gott in uns, der in uns lebt und seinen Willen tut. Und das hat eben eine ganz andere Dimension. Wenn Gott in uns lebt und leidet und betet, das ist auch diese Unermesslichkeit des Kreuzes im göttlichen Willen. Es ist alles universell. Und da brauchen wir Zeit, um da hineinzufinden. Das ist ganz klar. Da müssen wir auch wissen, es braucht Zeit, es braucht Jahre. Also Geduld mit uns selber. Es ist nicht gerade meine Stärke, auch die Geduld, aber ich habe es jetzt auch aufbringen müssen. Und wir müssen es weiterhin aufbringen mit uns, weil wir weiterhin arm und schwach bleiben. Pater Kolbe hat das auch gesagt. Also wenn Sie jetzt Mitglieder in der MI werden, dann sind Sie deswegen auch nicht gleich auf einen Schlag umgewandelt, ohne Makel, ohne Fehler. Man wäre es gern, aber das, wir wissen, dass so ist es nicht. Vielleicht sage ich jetzt noch kurz
wegen. Bitte eine Frage.
Ja, ach so. Ja, bitte.
Bitte, ich möchte gerne ganz was Einfaches wissen. Und zwar, wie schaut der Rundgang im Viert der Heiligung konkret aus? Also wie.
Rundgang im Viert der Heiligung.
Ja.
Im Viert der Heiligung, dass ich bete das so, dass ich. In den Sakramenten, da gibt es ja diesen Eintrag, das Stöhnen des Heiligen Geistes in den Sakramenten. Da gebe ich Gott die Liebe zurück, die er in den Sakramenten schenkt und nicht bekommt. Diese fehlende Entsprechung zur Gnade. Darum geht es da. Also die sieben Sakramente, ich will Gott lieben in den sieben Sakramenten, in den Priestern, die sie spenden, in den Empfängern dieser Sakramente. Und ihm alles zurückgeben, als ob alle diese Fülle der Gnaden aufgenommen hätten und Heilige geworden wären. Danke. Ja, von Pater Kolbe, das möchte ich erwähnen, weil die Weihe an die Immaculata, man könnte sagen, bei Grignot, wir haben die vollkommene Hingabe, wozu dann? Und dann bei der Luisa gibt es auch eine Weihe an die Mutter Gottes, wieso dann noch eine Weihe? Das ist nicht eine Konkurrenz oder es schließt sich nicht gegenseitig aus, sondern das ist ein Synergieeffekt. Ich bete täglich, seit voriges Jahr habe ich diese Weihe an die Immaculata gemacht, die bete ich täglich, weil sie mir so am Herzen liegt. Es ist eine Weihe an den göttlichen Willen durch in die Hände Mariens. Und es geht nämlich da besonders auch darum, dass alle Seelen auf der ganzen Erde in den göttlichen Willen hineinkommen durch Maria. Dass alle Seelen von den bösen Neigungen befreit werden. In dem Weihgebet heißt es unter anderem, du wirst der Schlange das Haupt zertreten. Maria, sie wird der Schlange das Haupt zertreten, die Schlange, die heute so mächtig ist. Und dann heißt es weiter, du allein hast alle Häresien auf der ganzen Welt besiegt. Sie hat es schon. Und nämlich sie zertritt der Schlange das Haupt, nämlich genau damit, indem sie die Häresien auf der ganzen Welt auslöscht. Den Atheismus, den Kommunismus, den Liberalismus, den Modernismus kann man da nennen. Die Religionen, die alle falsch sind. Die verschiedenen Konfessionen. Das ist nicht der Wille Gottes, dass wir gespalten sind. Den Islam, den Hinduismus, den Buddhismus und so weiter. Es wird alles verschwinden. Die Mutter Gottes wird das machen. Und sie macht es durch die Seelen, die sich ihr bedingungslos, rückhaltlos, unwiderruflich geweiht haben. Diese Seelen sind es. In diesen Seelen, durch diese Seelen wird die Mutter Gottes der Schlange das Haupt zertreten, die Häresien auslöschen. Durch uns. Wir sind gerufen. Und Pater Kolbe hat gesagt, er will sich so sehr in der Immaculata verlieren, also diese Hingabe an den göttlichen Willen hat bei ihm so ausgeschaut, er will zurückkehren in sein Nichts, buchstäblich, er will Immaculata sein. Also da, wo ich bin, ist Immaculata. Warum? Von mir ist nichts mehr übrig. Wenn ich der Immaculata geweiht bin und ich gehöre ihr so sehr, so total, so bedingungslos, dass von mir nichts mehr, kein Fünkchen, kein Stäubchen, kein Schatten mehr übrig ist. Was ist da noch übrig? Die Immaculata. Das war Pater Kolbe. Und mit der Weihe an die Immaculata tun wir genau das. Wir treten ein in dieses Geheimnis. Und wir werden mehr und mehr umgewandelt. in die Immaculata und durch sie in Jesus. Weil wer ist die Immaculata? Sie ist nichts für sich selbst, gar nichts. Sie ist ganz voll von Gott, vom göttlichen Willen.
Haben Sie zufällig das Gebet dabei?
Das habe ich mit. Also ich habe alle Unterlagen mit und nach dem Vortrag werde ich austeilen. Es gibt, wenn wir die Weihe machen, also die Heilige Messe feiern und nach der Messe feierlich die Aufnahmezeremonie in die MI. Das ist jetzt keine große Verpflichtung, nämlich, was ist da zu tun? Fast nichts. Fast nichts unter Anführungszeichen. Weihe an die Immaculata, die an die Mutter Gottes täglich erneuern. Und nicht unter Sünde, aber man sollte wenigstens einmal das Gebet sprechen, dass alle zum Teil kennen. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen, dann geht's weiter. Und für alle, die ihre Zuflucht nicht zu dir nehmen, besonders für die Freimaurer und für alle dir Anempfohlenen. Weil um die geht's. Es geht darum, dass die Feinde Gottes umgewandelt werden und zurückkehren. Das war das Ziel von Pater Kolbe. Die ganze Welt zur Mutter Gottes führen und das so schnell wie möglich. Also er war kein... es waren keine kleinen Zielsetzungen. Und ich hab die Formulare mit, da müssen wir was ausfüllen und abgeben. Das wird dann eingeschickt, in die MI eingetragen. Und wir tragen die wundertätige Medaille, die wird uns feierlich auch aufgelegt. Die meisten von uns werden sie ohnehin tragen. Ja. Und wir leben im göttlichen Willen. Das ist eigentlich das, was die MI auch tut. Sie machen, die MI ist, da gibt es Möglichkeiten, man kann die wundertätige Medaille weiterschenken. Sollten wir tun, tun wir vielleicht ohnehin. Also ein bisschen Apostel sein, das sind wir ohnehin wahrscheinlich. Das ist nicht so, es ist nicht viel, es ist jetzt, wir übernehmen keine großen Verpflichtungen. Mehr, ich sage noch kurz, es geht einfach darum, dass wir uns der Mutter Gottes total verschreiben, mit Haut und Haar, ganz ihr Instrument, also restlos dem göttlichen Willen und Immaculata sein, immer mehr. Ja.
Ist es egal, ob man es auf der Hand trägt oder...
Ganz egal. Ich trage es um den Hals, da habe ich schon ein ganzes Sortiment. Da ist es halt am sichersten. Bitte.
Bitte, was ist MI?
MI bedeutet Militia Immaculate. Das ist die Miliz der Immaculata. Und es ist eine Miliz, weil es um einen geistigen Kampf geht, um einen Krieg gegen die Heere des Bösen. Ist sehr unmodern in unseren heutigen Ohren, aber wir wissen als gläubige Christen, dass es eine andere Firma gibt, die sehr aktiv ist und starke Vertreter hat, Vertretungen auf der Erde, also Zweigniederlassungen, das sind die Freimaurer. Und da gilt es eine geistige Kriegführung. Das geht nicht anders.
Den Zusatz verstehe ich besonders, die Freimaurer und die anempfohlenen sind, ist da die ganze Welt gemeint.
Ja, alle, die sich eben nicht der Mutter Gottes weihen und nicht ihr verschreiben. Also diese sind da alle eingeschlossen. Ja. Ja, das Haupt der Schlange, also alle ihr Lehrer, alle ihr Gläubigen oder Ungläubigen.
Ja. Wie haben Sie verstanden, unser Kollege auch?
Was habt ihr da nicht verstanden? Nein, wir beten, dieses kurze Gebet sollte man täglich beten. Das kennt ihr wahrscheinlich eh. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Das ist auf der wundertätigen Medaille drauf. Und Pater Kolbe hat den Zusatz noch hinzugefügt. Und für alle, die ihre Zuflucht nicht zu dir nehmen, besonders für die Freimaurer und für alle dir Anempfohlenen. Weil es besonders um die Seelen geht. Also Pater Kolbe hat sich verausgabt, er hat sich zerfranst, er hat sich aufgerieben, um diese Seelen für Gott zu erobern. Er hat sich wirklich zerfranst. Also wenn man das Leben von ihm liest, das ist unwahrscheinlich. In 12 Jahren, er hat eine Gemeinschaft, 1927 waren es 24 Mönche, 1939 1000. Das ist einzigartig. Das ist die Stadt der Immaculata gewesen in Polen. Genau. Die Stadt der Unperfekten. Ihr habt noch Gelegenheit zu fragen, wer möchte? Oder ist euch lieber, wir machen schon Pause?
Ich habe schon jetzt eine Frage, weil das dieses
MI,
das ist ein Verein.
Das ist eine.
Eine Gemeinde.
Eine geistliche Vereinigung, es ist die Miliz der Immaculata, ja. Buchstäblich. Aber wir sind ja. wir sind ihr geistiges Heer. Wir sind jetzt nicht irgendwo, in einer Gemeinschaft dabei getreten, so wie eine Ordensgemeinschaft oder so, sondern es ist etwas Innerliches. Diese MI, die soll alle Bereiche durchdringen, die Familien, die Völker, die Schulen, die Gemeinschaften, die Orden.
Ja,
das ist rein geistig.
Das ist für mich nur die Frage, da hat sie geheißen, irgendwas zu schreiben.
Und ja, ja.
Das könnte man ja auch machen, ohne dass man irgendwo
festgehalten ist,
oder? Das ist für mich.
Ja, wenn man meint, aber man ist dann nicht, also bei Pater Kolbe war das so, es war gebunden an diese schriftliche Eintragung in das Register der MI. Das ist so ähnlich wie ich euch erzählt habe, wer im göttlichen Willen lebt, wer die Gabe in Besitz nimmt, der wird eingetragen mit unauslöschlichen Buchstaben aus Licht in das Heer des Himmels. Das nimmt Gott vor, diese Eintragung. Aber hier ist es ähnlich. Wenn ich mich weigere, sagen wir, ich will das nicht, diese Eintragung in das Register der MI, dann ist das nicht vollgültig. Gott sieht sicher meinen guten Willen. Aber ich bin kein Soldat, ich bin kein Ritter in diesem Heer.
Also
ich bin
in Wien schon
Anwärter.
Du schickst ja diese Adressen.
Ich gebe das dann, ja.
In Wien gibt es eine Niederlassung der Militia Immaculate. Es ist auf der ganzen Welt und so ist man kriegt dann eventuell über E-Mail.
Ja, man kriegt Verständigungen und dreimal im Jahr diesen Ritter. Ja. Jeder Einzelne ist ein Ritter aus dem Grund, weil wir in diesen geistigen Kampf eingetreten sind. Wir sind ja sowieso als Christen.
Mitgliedschaft birgt ja auch immer Auflagen.
Ja. Auflagen sind, wie gesagt, fast null. Es geht. Bei Pater Kolbe geht es vor allem darum, dass die Mutter Gottes uns was schenken will. Das, was wir empfangen, das ist viel, viel mehr als das, was wir geben eine Kleinigkeit, wir geben unsere Unterschrift, wir füllen das Formular aus, wir beten wenigstens täglich, O Maria, ohne Sünde empfangen.
Wir, die Auflage.
Ja, wir verteilen die Medaille, verschenken sie, wo es geht. Wir erzählen anderen vom Glauben, aber ich glaube, das tut man ohnehin, weil es uns ein Bedürfnis ist, bei unserer Familie schon angefangen, wo man kann, etwas vom Glauben einzustreuen. Viel geht ja eh oft nicht. Das ist alles eigentlich. Man kann das natürlich ausbauen, wie die Froni eine besondere Berufung hat, so wie dieses Haus hier, das Gebetshaus. Aber das ist, jeder hat seinen Weg, seine Berufung. Also Auflagen ist minimal. Pater Kolbe hat das ganz bewusst so getan. Er weiß erstens einmal um unsere Scheu, wieder eine Verpflichtung, noch eine, man ist eh schon, was ich wo, überall. Und das ist nicht hier. Hier geht es darum, dass wir der Immaculata uns mit Haut und Haar verschreiben, dass wir in sie umgestaltet werden, dass wir vom Bösen, von diesen bösen Neigungen befreit werden. Darum geht es ihr. Zuerst wir und durch uns dann die ganze Welt. Das ist sein Konzept.
Und wo werden die Unterschriften aufbewahrt?
Ja, in Wien oder in diesem Register der MI. Das wird dort zuverlässig, also das wird nicht weitergegeben oder so. Das wird dort aufbewahrt und man bekommt diese Zeitschrift zugeschickt.
Das wird dort auch im Computer wahrscheinlich gespeichert.
Ja, ich nehme schon.
Das verschwindet in den Katakomben des Internet sozusagen.
Nein, ich weiß nicht, im Internet. Im Internet glaube ich nicht. Also mir ist versichert worden, dass diese Daten zuverlässig verwahrt werden.
Offline in dem Fall.
Ja, ich glaube schon offline, nicht im Internet. glaube ich. Es ist ein Register, also da ist ja der Datenschutz. Es ist der Datenschutz der Immaculata. Also der Manfred Anders hat mir mal erzählt, er hat in Deutschland das Apostolat vom göttlichen Willen. Wir wissen ja, dass wir im Internet auch überwacht werden, unsere Aktivitäten. Und er ist sich sicher, also dass wir da den Schutz vom Himmel haben, im Internet, wo wir uns bewegen. Und da gibt es auch ein Detail, Pater Stehlin, er ist ein feuriger Missionar von der MI in Fernost. Früher war er in Polen. Er kennt die Schriften von Pater Kolbe sehr gut. Und der hat, was hat der gesagt? Jetzt ist mir entfallen. Was haben wir gesagt vorhin? Weiß ich nicht mehr.
Der Schutz.
Ja, genau. Von China. In China ist die Kirche noch immer sehr verfolgt. Der Kommunismus. Und trotzdem wächst das Christentum rasant. Also in den Städten habe ich gelesen, die Studierenden, 50% der Studierenden sind Christen. In den Großstädten Chinas. Und dann gibt es auch ein Phänomen, die MI hat ihre Homepage im Internet, Militia Immaculate. Und dieses Phänomen ist das folgende. In China werden ja alle Internetseiten religiöser Art gestrichen. Alles weg. Aber nicht die MI. Und jetzt kommen da Seelen zur MI in China durch diese Homepage. Aus weiß ich, wie großer Entfernung treten sie in Verbindung mit diesen Priestern. Also das ist die MI, in die Mutter Gottes in China.
Danke, es war mir einfach wichtig, dass man weiß, was man, wenn man was unterscheidet.
Worauf man sich einlässt. Die Katze im Sack will man ja nicht. Gell? Nein, das ist in diesem Fall die Befreiung vom Bösen. Die Gebete allgemein. Das ist sicher gut. Im göttlichen Willen ist das ja genau. Im Namen aller.
Dass wir im göttlichen Willen.
Im göttlichen
Willen. Für alle Menschen aller Zeiten.
Ja. Im göttlichen Willen beten wir im Namen aller Menschen aller Zeiten. Das ist dieses universelle Wirken. Ja, das gilt allgemein.
Das ist einfach, wenn ich das ausspricht, dann ist mir das auch bewusst, oder?
Ja.
Und dann
ja, auch wenn wir es nicht aussprechen. Wenn wir schlafen, das Herz pocht, der Atem geht, hoffentlich, dann sind das unsere Akte im göttlichen Willen und die kommen auch allen zugute.
Darf ich denn sonst noch mal hören? Im göttlichen Willen beten wir im Namen
aller. Aller, für alle.
Für alle.
Aller Zeiten.
Ja, im Namen aller, für alle, aller Zeiten. Also es ist buchstäblich universell.
Also wenn die Strafen wachsen, wenn der Früh, quasi in der Früh, kommen wir mehr Heiligkeit in
Ruhe. Ja, so heißt das in den Schriften. Wir schlafen und wir sind heiliger in der Früh als am Abend. Nicht, weil ich so viel gemacht habe, sondern weil der göttliche Wille so viel gemacht hat. So viele Akte. Das ist ja unglaublich. Da kann man sich lustig machen, aber dann hat man es halt noch nicht verstanden. Ja, vielleicht lassen wir es gut sein. Jetzt haben wir Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ein ewiges Vergebensgott für eure Geduld.